So, Aufnahme läuft.
Achso, das läuft.
Das läuft so. Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück in Außenloch.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kevin noch heiß?
Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Jo, Annika guckt mich an, wie, weiß ich nicht, wir sind wieder da.
Also ihr könnt euch das jetzt lebhaft vorstellen. Wir beide sind ja zusammen zur Schule gegangen und wir haben bei der Abschlussfeier Yesterday gesungen.
Ja.
Der eine Rand vom Chor war ganz woanders als der andere.
Und Annika
jetzt
war,
wisst
war
immer, ihr,
ja.
Jetzt wisst ihr warum. Ihr habt Tilly singen gehört.
Ja, ne, das war jetzt meine Kunststimme. Leute, es ist schön. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch.
Wir sind wieder da.
Ja, das wollte ich damit sagen.
Ja, ganz hallo, genau, ihr Lieben.
Ja, wir leben noch.
Wir haben euch vermisst.
Ja, und wir wissen von einigen von euch, dass wir uns auch vermisst haben. Ne?
Wir haben so süße Briefe geschrieben und Mails und was ist mit euch? Mhm. Und dann hatte Tilly ja irgendwann geschrieben auf Facebook, dass ich ein wenig da niederlag und das Krankenhaus frequentierte und Ärzte wahnsinnig gemacht habe.
So.
Und dann habe ich alles Gute und also Unmengen an Gesundheitswünsche bekommen, also richtig gut.
Ja.
Und da habe ich mich dann auch beschlossen, dass ich das überleben werde.
Ja, natürlich. Hallo.
Ja.
Wir nicht und küssen und so.
Das war Ärger schon
heavy. War schon knapp.
Doch. Das war heavy. Leute, wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut und ihr habt nur Urosepsis, seht zu, dass ihr eure Blase in ein Krankenhaus verfrachtet.
So, Urosepsis ist böse, ne? Das ist eine
Urosepsis
Entzündung.
Ist echt böse.
Ne? Startet unten und geht nach oben und kann
ja,
auch tot machen.
Die Keime wandern durch den ganzen Organismus und ist nicht lustig.
Und deine Keime, die waren vielleicht...
Ja.
Aber egal, die haben aufgegeben, die Keime. Yes, wir haben gewonnen. Annika hat gewonnen.
Genau, und Christine hat mir jetzt ein T-Shirt geschenkt, da steht drauf.
Ja, ich hab's hier, warte mal. Ich hab's an der Niere, nicht an der Birne.
Ja, das habe ich im Krankenhaus immer gesagt. Weil die behandeln einen ja manchmal, als ob man absolut gehirnamputiert ist, ne?
Ich kann dir sagen.
Also Leute, dieses Mal, das war ja nun auch recht lange, habe ich wirklich im Krankenhaus schlimme Dinge für mein junges Leben erlebt. Schlimme Dinge. Wirklich. Also, ihr wisst, ich bin absolut jemand, der immer fürs Pflegepersonal ist. Aber manches war einfach auch nicht so toll.
Nee.
Und manche Ärzte waren auch nicht so toll. Und diese Wurstigkeit so.
Ja.
Und da kommt unser Thema her.
Ja.
Das war das erste Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben. Da fing das an, dass wir uns darüber unterhalten haben. Ihr kennt das bestimmt alles. Dieses, die OP ist morgen früh als erstes angesetzt. Nüchtern und blank poliert und im OP-Hemdchen und was da alles dazugehört. Du bist aufgeregt, dir kriegt der Arsch auf Grundeis. Du hast Blutdruck, aber in einer Höhe, die dich schwindelig macht. Und hast Angst. Es wird 8, es wird 9, es wird 10, es wird 11. Um 12 Uhr fragst du mal nach, wie ist denn das? Ja, weiß auch nicht, aber gleich. Es wird 1, es wird 2. Um 3 ist alles. Da sind deine Nerven, die schlaudern nur noch wie alte Binnenfäden. Und du sagst, Entschuldigung, aber gleich ist irgendwie ja ein dehnbarer Begriff.
Ja.
Wie ist denn das nun mal? Wollen Sie heute noch in meine Eingeweide oder irgendwie nicht? Und dann, ja... Ich frage mal nach. Ich komme gleich wieder. Ganz schwierig.
Das Wort gleich.
Im Krankenhaus, ich komme gleich wieder, ist ganz schlimm. Nichts passiert und dann irgendwann ist dir schon klar, ja, das wird heute nichts mehr. Leute, du hast den ganzen Tag gehungert. Du bist so aufgeregt, dass du auch nichts mehr reinkriegst. Das Essen ist auch längst vorbei. Die haben längst diese Graubrotscheiben, die Leckeren mit der gammeligen Jagdwurst vorbeigeschoben. Dein Hungerlevel ist irgendwie im Minusbereich. Und du denkst auch nur, hä? Wie jetzt? Und dann geht's am nächsten Tag weiter. Ich verstehe es. Das ist jetzt auch leicht sarkastisch übertrieben, aber
nee, diese... Nee, ist gar nicht so wirklich übertrieben. Nee, weil ich mich... Also es, du leidest, du bist dann... Mit, also es geht um, ging um dein Leben so, aber ja, es ging um meine Nerven auch, weil ich halt ja genauso mit... Nee.
Oder wirst du operiert und dann kommst du in den Aufwachraum und aus dem
Aufwachraum.
Ja. Sagen wir jetzt mal 10-mal schnell hintereinander. Er wird einer nach dem anderen abgeholt und du liegst da und liegst da, setzt Schimmel an. Und was ist? Die habe ich vergessen. Ja, die Kollegin ist dann ja gegangen. Die haben wir mittags den Wechsel. Und die wollte eigentlich noch Bescheid sagen, aber die hat das vergessen. Es ist abends 9:30. Natürlich ist wieder Essen alles vorbei. Du hast schon wieder Kohldampf. Irgendwie, ich müsste aussehen wie ein Reh.
Du bist ein Reh. Es gibt ja, auch große Rehe. Ja, aber das
mit dem Rüssel. Wirklich. Leute.
Ach ja. So, und da haben wir nämlich gedacht, jetzt, na, das ist auch unser Thema. Erstmal für euch, für uns ist die Wahl darauf vorbei, was unseren wunderschönen Podcast angeht. Und wir reden wirklich über das Warten in allen Varianten. Und warten, ein Freund von uns, Werner ist lange, lange Zeit in leitender Position im Krankenhaus gewesen in Hamburg. Und er hat gesagt, wenn die im Krankenhaus sagen, ich komme gleich, dann kannst du die ersten drei Kapitel der Gebrüder Karamasow, einen Riesenroman, kannst du erstmal in Ruhe durchlesen. Mhm. Dann vielleicht.
Und auch nicht so mega spannend.
Nee, nicht wirklich, nee.
Oder die Buddenbrooks dreimal durch. Oder so. Also was man lernt, ist wirklich Geduld. Also ich bin nachher ganz fatalistisch gewesen, ich habe das einfach an mir vorbeirauschen lassen. Ich habe Bilder angeguckt und Aggressionen auf diese Ente an der Wand entwickelt. Ja. Mir hatten sie gegenüber vom Bett eine Ente aufgehängt. Das war nachher wirklich meine Aggressionsente.
So eine Killerente, ne? Die guckte ich mal auch so bescheuert an. Das fand ich auch nicht so motivierend. Nee,
immer wenn du die Augen aufmachtest, gucktest dich diese Ente an. Mhm. Und irgendwie hatte ich immer die Vorstellung, ich hätte Pfeil und Bogen dabei und würde sie abknallen.
Ich hätte das mitbringen sollen. So. Aber die, so die mit Gumminoppen. So, ja. Genau so. Ja. Dann wäre die Warterei, ja.
Ja, ja. Nun ist ja Wart nicht einfach nur etwas, sondern das ist ja schon interessant. Mhm. Es ist ja wirklich interessant, was Warten eigentlich wirklich ist. Mhm. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass es wesentlich leichter ist, wenn ihr wisst, wie lange? Mhm. Also wenn ihr jetzt am Bus steht und das irgendwo oder an der U-Bahn oder so oder am Zug und da steht oben, der Zug hat 12 Minuten Verspätung. Diese 12 Minuten gehen wunderbar rum. Mhm. Steht aber, weißt du aber nur, er kommt irgendwann, hat Verspätung, dann kommt dir das ewig vor und du wirst ungeduldig ohne Ende.
Und das ist dann mein Partner, weil ich ja so gerne und so viel mit der Bahn fahre. Das ist noch ein extra Thema, aber Warten hat da eine ganz neue Bedeutung.
Ja.
Und die Psychologie hat sich auch mit der Warterei tatsächlich ein bisschen beschäftigt, aus gutem Grund, ne? Weil Warten ist einfach mehr als nur irgendwie Zeit rumkriegen. Also man unterscheidet schon zwischen objektiver Zeit, ne? Also wirklich die Uhr läuft so und so, die sagen 20 Minuten und der subjektiven Wartezeit. Und das hast du schon gesagt. Also dieses Warten hängt davon ab, natürlich, was wurde dir gesagt, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann kannst du darauf auf die Uhr gucken, du hast vielleicht eine Uhr irgendwo im Wartezimmer. Gesundheit. Und dann ist das schon mal eine Sache, die Warterei etwas vorhersehbarer macht. Dann kommt es natürlich ganz drauf an, in welcher Situation. Also warten auf den Bus ist eine andere Nummer als warten auf eine schwierige OP.
Und warten mit Schmerzen in der Notaufnahme ist auch nochmal was anderes, als jetzt auf einen Künstler zu warten in der Halle.
Genau,
das heißt, die Qualität dieser Wartezeit. Aber das Entscheidende ist doch im Grunde genommen dieses etwas Bescheidwissen. Also eigentlich hat das mehr mit Kontrolle zu tun.
Ganz genau. Und dann eben dieses, je unsicherer und je bedeutsamer dieses Ereignis ist, auf das du wartest, nun bleiben wir bei der OP, umso schwieriger wird es auch mit der Wartung, umso gruseliger wird auch diese Wartezeit. Das muss man sich klar machen.
Und Wartezeit ist ja eigentlich die Zeit zwischen der Ankündigung oder dem, wo ich mich darauf konzentriere, und dem tatsächlichen Passieren. Mhm. Und irgendwie müssen wir ja uns immer damit beschäftigen, wie wir diese Lücke füllen.
Ja. Na? Also nochmal, ne? Je unsicherer und je bedeutsamer das Ereignis ist, auf das du wartest, umso quälender wird diese Wartezeit einfach werden. So. Also dieses, na, wann ist es denn nun endlich soweit? ist was anderes als Kind, wenn du auf den Weihnachtsmann wartest. Ja, kann auch quälend sein. Aber er wird kommen.
Ja, aber wenn du nicht genau weißt, wann.
Genau. Also die Unsicherheit. Ja. Das ist.
Und da spielt etwas rein. Das nennt sich das Konzept der Intolerance of Uncertainty. Also die Intoleranz der Unsicherheit.
Ja.
Die geringe Toleranz der gegenüber der Ungewissheit. Mhm. Und Menschen unterscheiden sich erheblich darin, wie gut sie einen Zustand ertragen können, dessen Ausgang oder Dauer nicht vorhersehbar ist. Mhm. Ne?
Ja, genau. Das heißt, es gibt Menschen, die können, sie haben eine gewisse Toleranz, was Warterei angeht. Kommen wir nachher auch nochmal zu. Die haben zum Teil aber auch Techniken. Die haben Techniken entwickelt und die gab es auch schon vor Handy und vor Internet, was sie in der Warterei machen können. Also ich weiß, bei dir, du bist ja so ein fantasievoller Mensch. Du gehst damit in der Wartezeit, gehst du ja irgendwie mit deinem Gehirn irgendwo wandern, ne?
Ja, absolut. Ich gehe wandern und ich beobachte.
Und du beobachtest das
interessant. Das ist für mich die wirklich Inspiration.
Ja.
Was ich. Und ich weiß von einigen Comedians, dass sie das auch machen.
Mhm.
Johann König zum Beispiel oder Thorsten Sträter, die beballern sich nicht endlos mit dem Handy, sondern die gucken, was passiert hier eigentlich um mich rum, weil das sind die Quellen, das ist der Alltag.
Ja.
Die Gespräche, die belauscht werden, oder die Sachen, die jemand zu ihnen sagt, das können wieder die Quellen für neue Geschichten oder Witze sein.
Und die sind voll davon, ne? Wir mögen die ja beide, Thorsten Sträter besonders. Sensationell aus kleinen Sachen, oder sind die aus Marzahn, Elkabessin, aus kleinen Alltagsgeschichten sowas Lustiges zu machen. Und das können sie nur, indem sie beobachten, natürlich.
Richtig. Ne? Und Reaktionen sehen, und daraus werden dann abstruse Situationen gestrickt. Das ist, die brauchen das. Und ich glaube, so mancher Schriftsteller oder Künstler braucht das auch, oder jeder braucht das eigentlich auch mal. Einfach als Entspannung auch für den Kopf.
Also ich mache tatsächlich, wenn ich dann mit der Bahn fahre, natürlich zwischendurch höre ich mir auch Musik an, ich mache so eine Mischung, aber vielleicht ist es auch in meinem Psychologendasein, ne? Ich beobachte schon gern Leute, ja. Und ich sag's auch ganz ehrlich, wenn ich in der Bahn ist, passierte doch leider Gottes ab und zu mal Sachen, wo es gut ist, wenn man rechtzeitig das hört, dass da gerade Alarm ist oder was so ist, damit man eventuell eingreifen oder sich selbst schützen kann. Ich guck schon. Also gerade wenn ich auch allein im Waggon bin, da höre ich eigentlich weniger Musik, sondern möchte da auch aufmerksam sein.
Richtig.
Ne? So, das ist einfach, und da vergeht die Zeit auch schneller.
Bin ich auch. Und das brachte uns eigentlich zu einer Beobachtung.
Ja.
Wir sahen um uns rum, hatte ich neulich beobachtet bei zwei kleinen Jungs, die bei mir zu Besuch waren. Der sagte, der eine kann nach ganz kurzer Zeit, mir ist langweilig. Und ja, wir gehen ja gleich, sagte Mutti dann. Und so, und wir machen. Also sie sprang sofort drauf an. Unsere Bude ist voll mit Sachen, die wir aus anderen Ländern hergebracht haben. Ich habe hunderte von Plüschtieren.
Oh ja.
Und weil das mein großes Hobby ist und ich immer davon geträumt habe, eine Plüschtierfirma aufzumachen, das, was ich in meinem Leben nicht geschafft habe.
Nun, das schaffst du noch.
Und also es wäre möglich, man hätte spielen können ohne Ende. Vor allen Dingen, ich habe überhaupt nichts dagegen, irgendwas, das, wenn sie dabei gehen. Das war komisch. Das war in dem Moment komisch. Weil so dieses bespaßt mich. Ich habe Hunger, kam dann. Ja, wir fahren ja nach Hause und dann kriegst du was. Nein, ich habe jetzt Hunger. Also dieses Gefühl auch, es muss, das Bedürfnis muss sofort sein.
Ja.
Es darf keine Lücke entstehen.
Ja. Ja. Genau so.
Und da ist wahrscheinlich, also diese Angst vor Langeweile.
Ja, und auch dieses, in bestimmten Alter ist es schon schwierig, wirklich so Bedürfnisaufschub, so nennen wir das, da zu warten. Aber Leute, da gibt's ein ganz bekanntes, berühmtes Experiment, warte, ich glaube, wann war denn das? Das Marshmallow-Experiment, in den 70er Jahren war es, glaube ich, genau, von John Mitchell. Und der hat eigentlich eine ganz simple Sache gemacht. Der hat Vorschulkinder, also Kindergartenkinder, hat er in eine Situation gebracht, einzeln, wo sie an einem Tisch saßen und auf dem Tisch war ein großer Marshmallow. Ne? Amerikanische Kinder mögen Marshmallow. Zu der Zeit besonders. Und der hat dann gesagt,
deutsche dicke Frauen im Pflegebett auch.
So, da hat sich das nicht so viel geändert. Also auch. So, und der hat dann gesagt, pass mal auf, du kannst diesen Marshmallow gleich essen, klar, mhm. ist dein Marshmallow. Aber wenn du jetzt noch ein bisschen wartest, bis der Versuchsleiter, der kommt nämlich gleich, wenn der kommt, wenn du so lange wartest und dieses eine Marshmallow-Teilchen nicht anfasst, dann kriegst du sogar zwei Marshmallows. Überlegst ja, ist beides okay, aber überlegst ja so. Und da gab es natürlich Kids, die haben sofort das Ding weggemümmelt und sagen, du, ich mag Marshmallows, zack. Und dann gab es auch einige, die haben tatsächlich gewartet, bis der Versuchsleiter kam und dann haben sie zwei Marshmallows bekommen. So.
Was hättest du gemacht?
Sofort weggehauen, das Ding.
Ich hätte garantiert gewartet.
Ja.
Witzig.
Nee, glaube ich nicht. Nee,
absolut.
Nee, wenn ich da Bock drauf habe. Ist bis heute so. Also warten und, naja. So, und dann hat der Mitchell mit anderen Kollegen nochmal probiert, wie haben sich denn die Kinder im Laufe ihres Lebens weiterentwickelt. Ja, ja. Und da meinte er doch, tatsächlich Zusammenhänge zu entdecken zwischen, ein Kind kann lange warten, das wird erfolgreicher in der Schule und das ist sozial kompetenter, so diese ganzen positiven Sachen. Aber gedacht, wie geil ist das denn? Also wie wichtig ist das, dass Kinder bedürfnisorientiert lernen? So, alles schön und gut. Nun haben wir aber ein Problem gehabt, weil so wichtige Experimente werden immer mal gerne von anderen Kollegen wiederholt.
Weil das ist die Auflage bei einem Experiment wissenschaftlicher genau, Natur.
Genau. Es muss, jetzt mal kommen hier ein bisschen Klugscheißen, Psychologie, ne? Also so ein Experiment, wie auch ein Test, muss objektiv sein. Das heißt, der Versuchsleiter hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Es muss reliabel sein. Reliabel heißt, es muss replizierbar sein. Also wenn ich da was rausbekomme, dann kann ein anderer Kollege, der es exakt so macht wie ich, muss eigentlich genau das Gleiche wieder rausbekommen. Mhm. Man muss es noch valide sein, das heißt, es muss wirklich das messen, was es messen soll. So. Und die Reliabilität, die Zuverlässigkeit, die war nachher in sehr geringem Maße. Das heißt, da gab es dann Kollegen, die haben sogar noch Versuchskinder ausfindig gemacht von damals, haben geguckt, wie es denen geht und da war eine große Varianz, unabhängig davon, ob sie warten konnten auf ein Marshmallow oder nicht. So. Und da kam dann letztendlich, und das fand ich interessant, da kamen so Aspekte rein, wie sind die aufgewachsen? Und da sagst du, ich jetzt mal verkürzt aus meiner Sicht, wenn ein Kind in einer Atmosphäre aufgewachsen ist, wo sowieso das Leben unsicher ist, das heißt, die Eltern waren eben nicht zuverlässig, nicht vorhersehbar, wenn die sagen, du kriegst dies und das jetzt und dann verzögern sie das wieder oder vergessen das und jenes, dann wird das Kind innen drin auch das Gefühl haben, nee, die Welt ist unsicher und was ich habe, das habe ich. Mhm. Und dann haue ich lieber den Marshmallow weg, weil die Erwachsenen erzählen viel. Umgekehrt andere, die vielleicht in sicherer gebunden sind, die sagen, die Welt ist sicher für mich, die verarschen mich nicht, die Erwachsenen, habe ich schon mitbekommen, die können wahrscheinlich auch eher noch ein bisschen länger warten. Auf gut Deutsch, diese anderen Faktoren, die hat der Mitchell damals überhaupt nicht beachtet und damit ist ihm das Experiment ein bisschen im Nachhinein leider um die Ohren geflogen. So.
Weil ich glaube, das ist auch viel entscheidender.
Ja.
Wie du gebunden, wie stabil du eigentlich bist, wie sicher du dich da in deinem Leben fühlst. Ja. Das hat wenig mit dem Marshmallows zu tun.
Richtig. Aber ein anderer Aspekt ist eben Warten und Kontrolle, ne? Und wenn du das Gefühl hast, du hast dein Leben mehr oder weniger unter Kontrolle, du bist so Kapitänin auf deinem Lebensschiff, wenn du dir was vornimmst, du kriegst das auch schon irgendwie hin, dann gibt es auch wieder einen Begriff, kommt laut der Psychologie, der Locus of Control, das heißt, der Locus, das hat nichts mit der Toilette, sondern ist der Punkt.
Ja, daher kommt das her, das Örtchen, der
das
Ort.
Das Örtchen, ne? Also
Locus ist lateinisch Ort.
So. Und wenn der in dir drin ist, internal ist, dann kannst du auch besser mit Unwegsamkeiten, kannst auch besser mit Wartezeiten umgehen. So, als wenn du das Gefühl hast, ich bin sowieso in das Spiel bei der Mächte ich kann sowieso, ich muss mich irgendwie da durchwurschteln und kann mich auf nichts verlassen. Dann ist es eher die externe, dann ist es der externe Locus of Control. Und dann wird es schwierig für dich, überhaupt mit Batterie raus, überhaupt umzugehen.
So. Der Witz ist ja auch, früher musste man automatisch überall warten.
Jo.
Also, weil, ne, an der Bushaltestelle, im Auto, im Wartezimmer, du hast auf Freunde gewartet, du hast auf den Film im Fernsehen gewartet, weil du wusstest, der läuft am Samstag um 20.15 Uhr. Mhm. Und da gibt es natürlich heute die Alternativen. Na? Der Bus kommt in 7 Minuten, schnappst dein Handy.
Jo.
Jemand verspätet sich, Handy.
Ja.
Werbung, Handy.
Jo.
Essen kommt nicht, Handy.
Ja.
Oder Film, Streaming. Hm. Also wir so suchen ja immer, oder sagen wir so, wir suchen nicht, aber wir haben die Möglichkeit. Das bedeutet nicht, dass wir unbedingt die alte Zeit toll fanden oder dass wir früher besser warten konnten. Nein, wir haben einfach eine Welt gebaut, in der alles sofort verfügbar, alles sofort machbar sein soll und ist. Wir gewöhnen unsere Kinder gerade daran.
Ja.
Unsere Generation oder sagen wir mal alles, was jetzt über 40 ist irgendwie, die haben das auch noch anders kennengelernt.
Ja.
Selbst Christine mit ihrem 35 ist ja, als sie klein gewesen ist, noch ohne vieles aus der Elektronikbranche aufgewachsen.
Mhm.
Das heißt, dieses sich treffen und nicht streamen und all diese Sachen.
Reden, ne?
Ja, so
und telefonieren.
Ja.
Aber richtig telefonieren.
Richtig telefonieren,
WhatsApp,
Leute.
Richtig, ja.
Der heutige Generation verabredet sich schriftlich zum Telefonieren.
Das ist
alles klar, ne?
Ja. Und das ist so
eine, heißt, dieser Übergang, von dem ich vorhin gesprochen habe, diese zwei Ereignisse, das, was ich mir vornehme, was denn auch passiert, die müssen wir immer weniger selber gestalten. Das wird uns ja abgenommen. Und wenn du auf dem Bahnsteig stehst und da sind überall irgendwelche flackernden Werbefilme oder Lichter, die an- und ausgehen und so, wir werden ständig, wie soll ich sagen,
wir werden ständig
unterhalten, abgelenkt.
Und so. Wir sind im Zeitalter der Ablenkung. Mhm.
Langeweile war doch früher eigentlich irgendwie der Moment, da hast du aus dem Fenster geguckt, Leute beobachtet, herumgesponnen, nachgedacht oder auch einfach mal nichts gemacht. Ne?
Mhm.
Dieses Nicht scheint zunehmend irgendwie schwerer zu sein. Ne? Also wir haben irgendwie eine Kultur der Sofortigkeit entwickelt.
Ja. Und wenn du so willst, haben wir sowieso eine digitale Revolution in allen Bereichen, aber wir haben auch eine digitale Revolution des Wartens.
Und nicht nur digital, sondern insgesamt.
Mhm.
Also wie gesagt, Streaming, ne, statt mit warum sowieso, Lieferung am selben Tag. Kann ja nicht sein, dass ich 2 Tage auf meine, was weiß ich, was warten muss.
Aber auch da,
eine Nachricht verschickt, wieso antwortet der nicht sofort?
So, aber das sind so die Sachen, aber das hat indirekt immer mit Digitalisierung
natürlich,
zu tun,
ja.
Ne?
So gesehen, ja.
Weißt du?
Und oder da, bei diesen Dating-Portalen und so weiter, passt nicht, next. Bei Google, sofort Antwort. Ne, Navigation, dein Navigationssystem sagt dir sofort wohin. Früher musstest du einen Menschen suchen, der möglichst auch noch Bescheid wusste, ne? Online-Banking, bitte sofort, nicht mehr hier.
In Echtzeit.
Montags von 9 bis sowieso.
Kannst du in Echtzeit, kannst du sagen, hier, können Sie gucken, habe ich gleich überwiesen.
Und jetzt kommt noch die KI dazu. Und da sind wir auch bei einem interessanten Punkt, mit dem du dich ja ganz viel beschäftigst. Was hat das eigentlich mit dem Warten, Nicht-Warten, Lücken füllen, Langeweile, Nicht-Langeweile, Stress mit KI zu tun? Extrem viel.
Ja. Und vor allen Dingen diese digitalen Technologien, die verändern unsere Erwartungen an Geschwindigkeit. So, jetzt müssen wir einen kurzen Break machen, weil Annika, ich habe uns nämlich einen Streifen mit Pflaumenmus gegönnt.
Ich dachte, du erzählst und ich kann endlich mal einen Pflaumenmus.
Na, jetzt wollte ich gerade auch, also kann ich angehen. Ich hör dir zu.
Nein, ich habe doch den Ball geschickt in dein Feld überspielt.
Ja, dann halt den Mund, aber schmatze ich so laut. So fürchterlich.
Das ist ja grässlich. Also Leute, ich esse jetzt einen kleinen Streifen.
Toll.
Habe ich mir nämlich gewünscht.
Hat sie bekommen. Muss sie gar nicht lange warten.
Pflaumenmuskuchen mit Marzipaneinlage und Pflaumenmus.
Ja.
Leute, mir geht nicht.
Also, ne, digitale Technologie, schmeckt dir das denn? Das geht nicht digital. Das Schmecken geht immer noch ganz oral. Aber nicht digital.
Da kriegt meine KI kein bisschen von.
Ja, toll. Ich auch nicht. Also nun lass mich jetzt sehen, damit ich endlich auch was essen kann.
Ja, du sagst doch.
Also, ne, die digitale Technologie, die hat unsere Erwartung an Geschwindigkeit verändert. Mensch, Wirklich, weil wir sind ja so Menschen, Annika und ich, wir haben in unserem Leben, glaube ich, alle technologischen Entwicklungen so mitbekommen. Ne? Also auch inklusive wirklich im Internet, was extrem langsam war, wo du jede Minute auch bezahlen musstest, Handy, was irgendwie eine Akkulaufzeit von einer Stunde hat, so ungefähr. Also wir haben diesen ganzen Kram. Und da habe ich immer, weiß ich noch, gesagt, komm, ist doch egal, das ist doch schon schneller, als wenn man irgendwie das, weiß ich nicht, durch Bücher oder sowas raucht, so ist doch schön. Ah, aber dann merke ich, guck mal an, die Prozessoren im Computer überall, die Internetgeschwindigkeit, die steigt. Mhm. Und plötzlich merke ich, wenn das mal ein bisschen langsamer, weil unser Internet hier ist nicht so schnell, dann werde ich schon ungeduldig. Ja, was soll das Scheiß? Wenn ich dann woanders bin, wo ich merke, Mann, die haben Glasfaser, wow, geht das schnell, will ich auch haben. So. Das heißt, die Erwartungshaltung an Geschwindigkeit, die wächst mit den technischen Möglichkeiten.
Ja. So. Weißt du noch ganz zu Anfang, als ich in Hollywood gearbeitet habe, da hatte die Wohnanlage, die ich hatte einen Gemeinschaftscomputer.
Ja. Da musstest du ein paar Dollar reinstecken und dann konntest du ganz schnell.
War wie eine Jukebox.
Konntest du ganz schnell mal gucken, ob du irgendwie eine E-Mail bekommen hast.
Dann konntest du eine E-Mail verschicken.
Ja, das war noch Zeit. So.
Und das ging auch nur ab und zu.
Also, was früher eigentlich noch eine relativ normale Wartezeit war, da geht's wieder um Erwartung, ne? Da hast du auch nichts anderes erwartet. Da bist du überhaupt froh, wenn du da irgendwo reinkommst ins Internet. Denn das erscheint dir heute als Verzögerung, natürlich. Und da geht's also, ne, unser innerer Maßstab, was ist jetzt, was willst du haben, der hat sich verändert. Und dann, was ich natürlich irre finde, dieses, wenn du eine Nachricht bekommst oder du schickst eine Nachricht, dass du dann, du siehst auch, der oder die andere hat womöglich die Nachricht auch bekommen, du kannst es verfolgen. Dann erwartest du aber auch prompto eine Antwort. Warum antwortet der die nicht? Mag die mich nicht? Ist was los? Also macht mir Sorgen? Keine Ahnung. So in diese Richtung.
Aber wenn ich das wissen will, warum rufe ich nicht an?
Um Gottes Willen. Dann störst du ja womöglich den oder die andere. Das geht ja nicht. Also und wir haben tatsächlich eine Zeit auch gerade in diesem Techno-Bereich. Du schickst tatsächlich vorher eine Nachricht, können wir uns dann zum Telefonieren verabreden. Dieses, ich rufe dich an und ohne Voranmeldung ist eigentlich für die Sachen reserviert, die richtig dringend sind. Also wo wirklich Alarm ist, wo also irgendwas so richtig daneben geht, dann rufst du an. Oder vielleicht dann auch ganz oben der Geschäftsführer und so, der würde dann dich mal so anrufen, ohne dass er vorher könnte ich mal anrufen. Aber ansonsten, das ist ein No-Go. Eigentlich ist es ein No-Go.
Wenn ich mich wie letzte Woche oder vorletzte Woche für die Frankfurter Allgemeine mit der Redakteurin, wenn ich mich da verabrede für ein Interview, dann macht das Sinn, weil das wird eine Stunde dauern.
Ja.
Das macht ja Sinn, dass wir beide die Zeit dafür haben. Sie vorbereitet ist, sie wird das aufnehmen, sie wird am Computer sitzen, sie wird sich Stichworte machen. Ich muss mich vorbereiten auf das Thema, das verstehe ich. Mhm. Aber ansonsten, wenn ich schnell was wissen will, dann nehme ich das Telefon. Mhm. Ich schreibe doch nicht meiner Krankenkasse, Tag auch, ich würde gerne mit Ihnen reden, darf ich Sie um 12 anrufen, um Gottes Willen. Bist du wahnsinnig?
Ja, du bist aber auch anders drauf. Du bist anders sozialisiert und außerdem, du schnackst für dein Leben gern. Also wenn du mit Menschen reden kannst, telefonieren kannst, dann bist du ganz fröhlich.
Ja, vor allem kann ich dir die Sachen auch wirklich klären.
Ja.
Denn ihr wisst alle, wie blöd das manchmal ist, wenn du, meinetwegen, du möchtest gern Zuschuss irgendwo und du fachelst 20 Mal mit irgendjemandem rum. Und du verstehst immer noch nicht, warum das abgelehnt wird. Ein Telefonat und du hast das verstanden und alles gut. Also, ich finde es, manches ist einfach davon zu viel. Und weißt du, wenn ich einfach mit einer Freundin schnacken will, bitte?
Ja.
Nee, das ist albern.
Nee. Aber auch da, die Kids, du siehst es, ne? wenn sie dann schon Handy haben dürfen, vielleicht schon WhatsApp haben dürfen, die sitzen nebeneinander und schicken sich irgendwelche Nachrichten. So. Aber da kommt auch wirklich so ein, hab's mit, zum Teil mit ganz jungen Leuten zu tun, die haben tatsächlich, die mögen nicht telefonieren. Also nein. Weil da muss man ja sofort reagieren und dann musst du weißt ja nicht, was der andere dann sagt und dann musst du Fragen beantworten, ohne dich darauf vorzubereiten. Wenn du eine WhatsApp schickst, so Nachrichten, dann kannst du überlegen, was beantwortest du, wie machst du das?
Aber das macht doch Spaß.
Ja, aber du bist auch kommunikativ trainiert. Erstmal, du bist ein sehr kommunikativ und du hast eine andere Historie. Und wenn die Annika, wenn das, ich liebe das, wenn Annika mit Behörden oder sowas sprechen muss, die kriegt die so schnell, so handwarm und so weich und freundlich. Das ist unglaublich in deiner Art, so wie du drauf bist.
Ja, ich freue mich ja.
Wirklich, und die freuen sich nachher auch. Und dann kommt zum Abschluss, und wenn sie noch weiter fragen, und wenn ich ihnen irgendwie helfen kann, sagen sie es bitte. Ja. Hallo. Und das von der Krankenkasse oder vom Finanzamt, meine Güte.
Ja, aber ich sehe immer den Arbeitnehmer da.
Ja, und das merken
die. Und da gibt sich wirklich alle Mühe, mir zu helfen in dem Moment. Ja. Das finde ich bewundernswert.
Ja.
Ich sehe das ja immer ein bisschen anders.
Ja.
Es gibt ja Menschen, die rufen irgendwo oder melden sich irgendwo gleich mit der Anspruchshaltung. Mhm. Ich habe aber Rechte, ich habe aber einen Anspruch darauf, das weiß ich auch gar nicht. Ich bin da nicht so firm drin.
Ja, du beginnst meistens bei solchen Sachen mit, ich brauche mal ihre Hilfe.
Ja, deshalb rufe ich ja an.
So, ne? Und damit ist die Sache klar, die sind in der Position, sie können die Glück machen.
Das sind die Fachleute, deshalb rufe ich sie an.
Genau so.
Wenn ich das alles wüsste, müsste ich keinen Kontakt suchen.
Genau so.
Also ich finde das aber immer das ziemlich einfach. Haltung.
Mhm. Lass uns mal diesen Sprung nochmal zu KI. Gibt ja diese Untersuchung, wonach Kids und Jugendliche mit ChatGPT eher Kontakt aufnehmen, wenn sie Probleme haben, als mit ihren eigenen Eltern.
Ja, ja.
Und nun wissen wir, ne, die wir nun damit umgehen, ja, 24/7, die ist ständig erreichbar, ist auch so programmiert, die sie extrem freundlich ist, finden sie, was immer du willst, ist erstmal immer eine tolle Idee, eine tolle Sache, und die benutzen sie so wirklich als Erziehungsratgeber.
Ja, ne? Mhm.
Die sind aber 24/7 wirklich ständig, egal wann, sind die ständig erreichbar und brauchen auch keine Wartezeit, sondern die reagieren sofort.
Oh, du kannst es auch relativ heimlich machen.
Mhm.
Du kannst es nur für dich machen.
Mhm.
Du kannst es nachts in deinem Zimmer unter der Bettdecke machen.
Mhm.
Nur für dich.
Mhm.
Das ist ganz was Privates.
Ganz genau. Kommt so viele, viele Sachen zusammen. Und dann aber, das ist eigentlich eine bestimmte Form von Konditionierung. Das heißt, deren Gehirn lernt, wenn ich Probleme habe, ChatGPT antwortet sofort. Wenn du ein Problem hast und Mutti ist gerade irgendwo oder Vati ist gerade irgendwo und hat im Moment wirklich keine Zeit, dann sagt Mutti oder Vati im besten Fall, du in 5 Minuten oder warte einen kurzen Augenblick, muss erstmal das zu Ende machen, dann kümmere ich mich drum. Aber da kann dein Gehirn vom als Jugendlicher schon durch die Konditionierung schon das Gefühl haben, dauert nicht zu lange, was soll das? Warum nicht sofort, warum nicht so gleich? Und das gilt nicht nur für Kids und Jugendliche, das nochmal, sondern durchaus auch für Erwachsene, die auch ChatGPT und Claude und all das als Ratgeber nehmen. So.
Ich glaube, noch ein anderer Punkt ist wichtig. Eltern neigen ja sowieso dazu, und das ist auch ihre Aufgabe, in Aktionen zu verfallen. Also wenn du als Kind deinen Eltern erzählst, dass du gemobbt wirst, dann hören sie nicht einfach nur zu und sagen, oh Mensch, das ist aber doof, geben dir ein paar Tipps, was du sagen könntest, sondern sie sind in der Schule und rufen die Eltern von dem Mobber an.
Ja.
Und das willst du aber gar nicht.
Ja.
Du willst ja nicht, dass es peinlich wird.
Ja.
Das ist dir ja peinlich in einem gewissen Alter.
Ja.
Und das gilt auch für Erwachsene. Du hast Schwierigkeiten mit deiner Kollegin. Erzählst du das dem Chef oder deiner anderen Kollegin, droht immer dieses Weiterplappern. Und bumsvoller reißt das draußen, du hast schlimme Konsequenzen. Erzählst du es deiner ChatGPT und fragst, was soll ich machen? Dann weißt du hundertprozentig, das passiert, da passiert gar nichts. Das wird nicht durch die Gegend getratscht. Und dieser Geheimhaltungsfaktor, das ist eigentlich so ähnlich wie beim Psychologen. Der hat Schweigepflicht.
Ist das nicht interessant? Also wir nochmal, ne? Wir reden hier von einer Technik, wir reden von großen Rechenzentren und all das. Wir reden nicht von einem Menschen. Und da gibt's so einen schönen Begriff der
das auch mal flüssig ziehen miteinander. Ja. Herr Thiel.
Dass du das Gerät vermenschlichst. So.
Und Anthropomorphismus,
so heißt es.
War's,
Anthropomorphismus,
glaube ich.
Ja. Und das ist auch
wieder,
habe ich gelesen, auch sehr interessant, wenn du jetzt deine Suchmaschine, deiner LLM, Large Language Maschine, Suchmaschine, wenn du der eine Frage stellst, die auch wirklich ein bisschen komplizierter ist. Und die Maschine sagt dann, ich denke nach. Und dieses Nachdenken kann auch gerne mal 20 Sekunden womöglich dauern, was ja schon lange ist, oder vielleicht sogar eine Minute. dass du so eine Untersuchung, du als Fragender das Gefühl hast, oh, die denkt jetzt aber wirklich jetzt richtig ein bisschen mehr nach.
Na, das haut die nicht nur ein, was kompetent ist.
Das haut die nicht einfach so raus, sondern das wird, ist das nicht verrückt? Und bei komplizierten Fragen, es ist gar nicht so schlimm, wenn die eben ein bisschen länger braucht. Bei, wie wird das Wetter heute in München, wenn die da nicht sofort drauf reagiert, dann denkst du, was ist denn da für ein Lahmarsch hier?
Naja, sie muss bloß ein bisschen mehr recherchieren, aber sie denkt ja nicht nach.
Das ist, nein.
Aber ist das nicht,
aber dieses Vermenschlichen von Künstlichen so, und umgekehrt auch jetzt wieder aus meiner Arbeit so als Betriebspsychologe so einem Internet Laden, hätte ich fast gesagt, bei einer Firma. Es wird schon erwartet, dass du sehr schnell reagierst. Ja, und das setzt dich unter Druck. Und das setzt dich auch unter Stress. Und da muss man auch wirklich gucken, ist es wirklich so, wann kannst du das Ding da auch mal ausschalten? Wenn du jetzt mit Künstlicher Intelligenz noch intensiver arbeitest, professionell arbeitest, dann lässt du den Rechner auch gerne mal übers Wochenende laufen bei komplizierten Sachen und bist eigentlich immer da und guckst, wie weit ist du denn jetzt und kontrollierst die Ergebnisse, all das. Das heißt, die Kunst wird sein, auch mal Schluss zu machen, Auskopf zu finden, bei dir im Kopf, bei dem in der Maschine, um sich einfach auch mal zu erholen. Weil unser Gehirn ist nicht auf Dauerfeuer und Dauerempfang und so weiter, das ist nicht programmiert.
Aber Internet und auch besonders die KI verändern insgesamt unsere Erwartungen, was Reaktionszeiten angeht. Weil die KI ja auch so ein bisschen, oder das, was wir da im Internet erleben, ja relativ ja menschlich geprägt eigentlich ist, erwarten wir unbewusst eigentlich, dass wir das auch so hinkriegen. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Und es ist eben so, ich kann ChatGPT nachts um 3 eine Frage stellen und dann bekomme ich sofort die Antwort. Die sagt ja nicht zu mir, Annika, ich bin heute durch, lass uns morgen darüber reden. Ich kann sie so programmieren, aber die sagt ja nicht, du, ich schlaf gerade, bist du eigentlich irre, mich hier aufzuwecken? Das wäre ja mal was, ne? Aber das erzeugt natürlich einen neuen Maßstab.
Genau.
Wenn Maschinen immer sofort reagieren können, beginnen wir Menschen möglicherweise auch von Menschen Sofortigkeit zu erwarten. Und durch diese, das habe ich ja gemerkt an den beiden Jungs, diese Sofortigkeit, die wird schon eigentlich erwartet. Ne? Mir ist langweilig, ich will was zu essen und das bitte sofort. Nun ist in einem gewissen Alter dasselbe Brain immer noch da, aber trotzdem auch im Erwachsenenalter diese Ungeduld, diese Zeit. Das Handy erfüllt ja auch immerzu, oder diese Elektronik erfüllt ja auch immerzu Spannungen. Also
ja,
das ist ja immer überraschend. Ja. Habe ich eine neue Mail? Gibt's einen neuen Clip? Was
genau
macht gerade
so
mein Otter, der tanzt?
Ja.
Was ist so? Was ist hier?
Habt ihr das im Internet schon mal gesehen? Das gibt so einen kleinen Baby-Otter, der tanzt.
Ja, ist süß.
Annika ist ja da nicht so im Internet in der Richtung unterwegs. Aber
nein, weil ich genau weiß, ich würde Tage
verbringen. Das ist Wahnsinn. Und diese Mäusefamilien, die dann da irgendwie durch die Gegend so ganz
süß. Oh, der Teddy, der den Igel rettet.
Und der Teddy,
ja, Leute,
der all das. Also Leute.
Ihr seht, wir beschäftigen uns
aber
mit ganz ernsthaften
Dingen. Aber ganz hochwissenschaftlich.
Aber die sind so niedlich.
Sind sie, absolut. Aber das stimmt. Also Menschen werden an KI-Geschwindigkeiten gemessen und da verlierst du.
Ja.
Aber anstatt auch zu sagen, dieses Menschen, wir brauchen Zeit, um abzuwägen, um Verantwortung zu übernehmen, um Erfahrungen zu integrieren, um Beziehungen zu analysieren, all diese Sachen, die eine KI nicht so kann. Wir sind immerhin doch noch zur Empathie mehr oder weniger fähig und
natürlich
all das. Und wir machen uns umfassendere Gedanken.
Und Überraschungen und Humor und sowas sind auch schwierig.
Ja. Und wir müssen auch nicht jetzt ständig wie eine KI ständig gleich mit dem perfekten Ratschlag da rauskommen.
Nee, überhaupt nicht.
Manchmal reicht es doch einfach nur zuzuhören.
Eine Umarmung, ne?
Oh, ja. Willst du eine Umarmung vom Computer?
Nicht wirklich.
Vom Roboter?
Aber bevor du irgendeinen dummen Satz von dir von der KI vielleicht hörst, du hast dich, ja, ich habe Depressionen oder irgendwie so, und der sagt, ja, denk mal positiv. Danke, das kannst du ja knicken. Also bitte nicht. Dann wäre vielleicht irgendjemand, der dir einfach nur zuhört und dich in den Arm nimmt, vielleicht irgendwie dann doch besser. Oder schön. Ich finde ja nicht, dass man alternativ suchen muss. Ich finde, eine KI oder Internet oder was auch immer kann eine Erleichterung im Tag im Alltag sein. Genau. Man kann es mitbenutzen. Ich kann, wenn ich recherchiere, mal nachgucken. Ich liebe es, wenn ich Informationen schnell möchte, da mal nachzufragen. Mhm. Ich sehe auf einem in einem Video beim thailändischen Kochen sehe ich so kleine Dinger, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist weiß, sieht aus wie eine kleine Klobürste. Hm. Ich mache ein Foto, ich zeige es der PD und der sagt, das sind kleine Kalmare, also kleine Tintenfische. Ja, ja, wäre ich ja nicht drauf gekommen. Woher soll ich das wissen? Das, und schon weiß ich wieder ein Stückchen mehr und ich finde es interessant und lache mich kaputt. Das ist so, das da finde ich es toll. Aber ich möchte eigentlich nicht so eine Situation erleben, wo ich 8 Stunden arbeite und dann meldet sich mal und dann gucke ich nochmal in meinen Computer und inzwischen hat die KI 25 Varianten von irgendwas hergestellt und ich soll das denn jetzt noch beurteilen? Danke, nein.
Lass uns doch mal warten, vielleicht aus diesen Aspekten jetzt mal neu bewerten.
Das darf ich den Satz noch zu Ende führen?
Hast du noch? Natürlich.
Ja, weil ich das gerade erzählt habe.
Pflaume essen hier.
Da wollte ich einen Satz, den ich mir vorhin notiert habe.
Ja, sag.
Technische Beschleunigung bedeutet nicht automatisch menschliche Beschleunigung. Mm. Darum ging es mir. Mm. Also das, was wenn die Umwelt bei uns immer schneller rattert, müssen wir nicht mitmachen. Wenn mir das nicht gefällt, wenn ich da irgendwo Dinosaurier sein möchte, wenn mir irgendein Thema nicht gefällt, dann bitte nicht. Mhm. Und dann habe ich vielleicht auch das Selbstbewusstsein zu sagen, nö, will ich nicht. Mhm.
Ja, also genau so.
Ne?
Und warten, neu bewerten heißt, diese Wartezeit, die ist ja auch durchaus zum einen für dein Gehirn, wenn du dich jetzt nicht fürchterlich genervt fühlst, kann es durchaus auch mal eine Erholungsoase sein, kann man auch wirklich sagen, du sitzt wirklich da rum und guckst einfach nur ein bisschen oder guckst die Leute an, wie ich das mache oder wenn ihr in der Natur seid, guckt ihr euch mal bitteschön mal sowas wie einen Baum an, vielleicht ein bisschen Wasser, vielleicht hört ihr ein paar Vögel, all diese Geschichten, also all das, was man auch mit Entspannung, mit so Achtsamkeit, Meditation so verbindet. Extrem wichtig.
Naja, deshalb lernt man es doch in der Meditation. Absichtlich. Mhm. Weil warten ist kein Defizit, sondern warten ist eine Fähigkeit.
Sehr gut.
Weil du trainierst ja bestimmte Sachen.
Ja.
Ich trainiere, also was ich aushalten muss, ist ja Ungewissheit, Frustration, Nichtwissen, dass ich keine Kontrolle habe. Aufgeschobene Belohnung oder manchmal eben Langeweile. Und dann bist du plötzlich bei großen psychologischen Themen. Du trainierst eigentlich, wenn du wartest, Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, Emotionsregulation und Selbstwirksamkeit. Also wenn du entspannt und kannst gut eine Situation abwarten, dann ist das eigentlich für dich selber auch in einem Gespräch zum Beispiel. Ja. Du musst nicht sofort losplappern, weil das, was du sagst, hast du schon mal gehört, das weißt du. Hm. Aber was der Nachbar oder das Gegenüber dir sagt, das ist neu. Hör mal zu.
Jetzt hast du gerade den Dalai Lama zitiert, genau so.
Warte einfach mal ein paar Sekunden ab. Hat der Dalai Lama gesagt und ich finde, das hat er gut erkannt.
Ja, hat er auch. Auch diese Sachen wie, jetzt kommen wir nochmal auf Geschwindigkeit, alles nur einfach schnell ins Handy tippen, womöglich nur diktieren, ne? Weil es dann geht ja schneller als tippen. Bedeutet auch wissenschaftlich ganz klar, es bleibt nicht in deinem Gedächtnisspeicher hängen. Alles, was du tatsächlich richtig oldschool, wisst ihr, so wie früher mit dem Stift, Blatt Papier, so, was du da niederschreibst, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr in deinem Kopf gespeichert. Deswegen, wenn ich so einen Vortrag halte, meinetwegen, ich werde alles natürlich, bereite mich vor und drucke dann auch Sachen aus. Ich nehme immer einen Stift und leite nochmal, mache mir Notizen. Und selbst die Profi-Moderatoren, die ich so kennengelernt habe in meinem Leben, wirklich so bekannte Leute aus dem Fernsehen, alle gucken sich ihre Kärtchen nochmal durch und machen damit ihre Zeichen und machen und tun. Es muss persönlich werden für dich. Und dein Gehirn mag das einfach. Und ein Tippen auf der Tastatur, natürlich ist wichtig, aber das ist von den Informationen, ist es immer gleichbleibend. Ob du ein K tippst oder ein L tippst, ist wurscht. Wenn du aber etwas schreibst, richtig so, sind die Informationen beim Schreiben so vielfältig, dass das Gehirn dieses Wort, was du da niederschreibst, auch noch erkennt. Mhm. Das kann Annika besonders gut. Die sagte manchmal, ich habe das da und da hingeschrieben, das sieht so und so, oder mhm. da ist ein Kaffeefleck auf dem Papier oder keine Ahnung.
Ja, dann
was.
Kann ich mich dran erinnern. Habe ich das irgendwo in meinen Apparat getippt, mhm. ist das weg. Mhm. Und merke das ja sehr oft, wenn ich was recherchiert habe, dass ich mir das nicht merken kann. Mhm. Und das finde ich ganz schön bescheuert.
Also, Entschuldigung, wir müssen unterscheiden, finde ich. Es gibt sinnvolle Wartezeiten.
Ja.
Die wir auch nicht ändern können, aber es gibt sinnvolle und dann machen wir was Sinnvolles draus. Und es gibt einfach unnötige Wartezeiten, wie das, was wir am Anfang gesagt haben mhm. mit dem Krankenhaus. Ne? Die passieren,
naja,
das wissen wir.
Du ja auch nicht einfach nur auf dem Bus.
Nee.
Sondern du hast Angst, du bist
ja
alleine.
All das.
Du hast Kontrollverlust. Die Umgebung ist nicht nett, es riecht schlimm. Mhm. Also da gehört ja nun alles. Meistens mhm. hast du auch noch Schmerzen oder Aua und Hunger und Durst und ach, ich weiß nicht, was mhm. da alles noch so ist. Mhm. Oder du hast eine Nachbarin, die ist, der, das ist auch noch eine Katastrophe. Und mhm. also... Die kriegt da Palliativmedikation und du liegst daneben und denkst, oh Gottes Willen, dir geht das auch gleich so. Ich fühle mich auch schon ziemlich schlecht. Mhm. Das ist doch furchtbar. So also, diese Situation. Mhm. Und dann zu warten und nicht zu wissen, wie lange ist mhm. Folter eigentlich, das mhm. ist richtig das ist schlimm.
Absolut.
Und da fände ich das eben besser, wenn jemand vorbeikommen würde und würde sagen, wir wissen im Moment nicht, was mhm. passiert. Ich komme um 10 wieder und gebe Ihnen ein Update.
Und dann soll der bitte auch um 10 kommen.
Ja.
Was wir jetzt gemacht haben, oder du, oder ich habe das auch mit protegiert, auch wenn die das nicht wollen, Annika nimmt überall ihr Handy da mit. Also wenn du wieder in die Klinik kommst und so, du hast überall das Handy mit. Wenn du denn auch noch Empfang hast, dann ist es so schön.
Das nehme ich mit in den OP.
So.
Mir völlig egal.
Ist auch so. Und dann kann sie mir nochmal, ich weiß dann auch ein bisschen Bescheid, mhm. da geht es wieder darum, Kontrolle
ja.
zu erhalten. Das ist gut. Aber dann gibt es auch Momente, wo man dann einfach mal nichts tut. Und mit Pipi Langstrumpf, ne, Astrid kriegen Pipi Langstrumpf, es ist ganz, ganz wichtig, faul zu sein. Und dann muss man auch noch Zeit haben zum Nichtstun.
Aber das ist auch wieder so eine Sache, mhm. das machst du ja meistens, wenn du es dir direkt vornimmst. Du weißt, du hast jetzt ein Wochenende, du hast nichts auf, hast alles im Haushalt gemacht, hast alle Termine abgearbeitet, die Steuererklärung erledigt, das Bad ist geputzt und oder auch nicht. Also ist alles erledigt und jetzt kommt der Moment, du setzt dich auf dein Sofa und sagst, so, jetzt tue ich mal gar nichts. Da hast du aber die Kontrolle drüber. Mhm. Das ist von dir entschieden. Du machst die Augen zu, du dämmerst ein bisschen weg, du denkst an den letzten Urlaub, du holst eine Tüte Chips, weißt du so, das ist so, das ist deine Entscheidung.
Ja.
Das ist deine freie Zeit.
Ja.
Das fühlt sich ganz anders an als ja. ein Warten.
Ja, natürlich.
Weil das ist immer so eine Zeit, die du, wo man das Gefühl hat, man ist so, mhm. ja, man ist so abgestellt und, mhm. und irgendwie wartet man ja auf das nächste Ereignis. Mhm. Und diese Zeit dazwischen, mhm. die beschäftigt sich eigentlich weniger mit dem Warten, sondern eher mit Kontrollverlust und
ja.
Unsicherheit
ja.
und Grübeln und immer wieder nachgucken, wie viel ist denn Zeit vergangen und mhm. kommt der Bus jetzt endlich? Und du konzentrierst dich ja schon auf die Ereignisse drumherum.
Mhm.
Und das macht es so schwierig.
Ja. Unser Gehirn ist von sich aus ein Problemlöseorgan.
Ja.
Es will Probleme lösen, so. Und Probleme vor einer OP, vor einer, weiß ich nicht, du hast schon den dritten Zug irgendwie mhm. mit Verzögerung, fragst dich, ob du überhaupt noch pünktlich zum Flieger kommst, all solche Sachen. Das Problem kannst du schlecht lösen und das macht dich so wuschig, das macht mhm. dich so kirre. Und wenn du dann nochmal, wenn du dann gewohnt bist, über die Zeit jetzt hinweg, im Alltag läuft es doch mit KI und Co., da werden Probleme relativ schnell gelöst,
mhm.
zumindest an der Oberfläche, dann ist die Diskrepanz noch größer und dann wirst du noch unruhiger.
Richtig. Und mhm. unser Gehirn ist ja meistens im Arbeitsmodus.
Mhm.
Wenn du jetzt aber dich für eine Pause entscheidest,
mhm.
dann hast du diesen Ruhemodus.
Ja.
Und das wird nicht gestresst.
Ja.
Aber eine Wartezeit ist Arbeitsmodus.
Ja.
Nächste Aufgabe,
ja.
nächster Termin.
So.
Und das macht es so schwierig.
Mhm. So, viele, viele Informationen. Nun freuen wir uns natürlich erstmal, wieder was von euch zu hören, zur neuen Folge. wie geht die Ammelfahrtezeit um? Wie ist denn das? Stimmt ihr dem zu? Was hat sich bei euch verändert? Wie benutzt ihr die KI? Wie benutzt ihr Handy und Co., um Wartezeiten zu überbrücken? Wie ist denn das? Und ich denke, ich hoffe, und Annika wird mir dazu stimmen, sage ich jetzt auch immer so.
Tschüss.
In Wartezeiten passieren manchmal wunderbare Dinge. Du kannst plötzlich neue Ideen bekommen. Du lässt in deiner Fantasie, dann entdeckst du Sachen oder denkst vielleicht darüber nach, was du jetzt demnächst machen kannst. All das.
Nur also ich habe im Krankenhaus dann ganze Programme entwickelt. Ne? Mhm. Wir haben zusammen da für Feedback und ich weiß nicht, worüber wir geschnackt haben.
Ja.
Und das ist so, man kann sich da wunderbar mit anderen Sachen beschäftigen, wenn man diesen Stress irgendwie in den Griff kriegt.
Ja.
Dieses Ärgern darüber.
Mhm.
Sondern es ist einfach, also es ist wirklich, es ist ein Leistungskurs in Gelassenheit.
Mhm.
Viel warten und im Krankenhaus sowieso. Oder in solchen Einrichtungen, auf dem Amt oder so, Behörden. Das ist immer irgendwie ein Kursus in Gelassenheit.
So, und da gibt es dieses Gelassenheitsgebet, Gebot, wie auch immer, ne, dass du doch bitte schön unterscheiden sollst, was kannst du beeinflussen, was kannst du nicht beeinflussen. Und was du nicht beeinflussen kannst, ich sag mal ganz psychologisch, scheiß auf und drauf, ist so.
Na? Es gibt im Japanischen so eine wunderbare Gedankenrichtung.
Mhm.
Und die vergesse ich. Ich vergesse immer den Namen, weil ich es bis jetzt nur geschrieben, gelesen habe und nie gesagt. Das nennt sich Shikata Ganai.
Mhm.
Shikata Ganai ist ein ganz wichtiger Gedanke, der möglichst vielen Kindern auch schon beigebracht wird und der wichtig ist für Erwachsene. Wörtlich bedeutet das ungefähr sowas, es gibt keinen anderen Weg.
Mhm.
Aber daran kann man nichts machen, so, ne? Muss ja so.
Mhm.
Aber die interessante Haltung dahinter ist eben nicht ein resigniertes Pech gehabt, sondern das bedeutet viel mehr. So, erkenne an, was außerhalb deiner Kontrolle liegt. Darum geht es. Und verschwende deine Kraft nicht darauf, dagegen anzukämpfen, wenn du Dinge nicht kontrollieren kannst. Den Stau kannst du nicht ändern.
So.
Aber du kannst kontrollieren, wie du damit umgehst.
Genau so.
Na? Richte sie auf das, was du noch beeinflussen kannst. Und das finde ich gut. Und das passt nämlich zu unserem Thema hervorragend.
Und passt genau zum Gelassenheits.
Du liegst im Krankenhaus, wartest auf die OP, ne? Du kannst nicht ändern, dass ein Notfall dazwischen gekommen ist. Du kannst nicht wissen, ob du um 13 oder 18 Uhr oder so angenommen wirst. Der zusätzliche psychische Stress entsteht ja dadurch, dass du dir sagst, aber wann dann? Warum sagt mir das keiner? Vielleicht doch gleich, was wenn nicht, hoffentlich jetzt. Und Shikata Ganai wäre nicht, ist mir egal, sondern eher, im Augenblick kann ich diese Situation nicht ändern. Es obliegt nicht mehr, ob da ein Notfall kommt. Also höre ich auf, von mir zu verlangen, sie kontrollieren zu können. Es geht um dich selber.
Genau.
Wie kontrolliere ich? Ich kann es nicht kontrollieren.
Ja. Und das entspannt, wenn du das ist eine Sache, das würde ich euch jetzt zum Abschluss auch empfehlen. Übt das mal auf eure Art. Sachen, die wirklich nicht kontrollierbar sind, haltet die aus. Es wird am Anfang ungewohnt sein, aber irgendwann werdet ihr merken, nee, es geht.
Ja, es ist eigentlich, wir sagen dazu eher Akzeptanz, wobei Akzeptanz nicht Zustimmung bedeutet,
nein.
sondern also es kann ja irgendwas ganz fürchterlich finden, trotzdem, also ich muss die Klamotte meiner Kollegin nicht leiden mögen, aber ich kann die jetzt die ganze Zeit bekrillen oder ich halte einfach mal die Klappe und sag, du, wenn du das leiden machst, alles gut. Ne? Also so eine gewisse Gelassenheit in vielen Situationen und das überträgt sich auch auf Warterei oder auf Situationen, die sich nicht sofort lösen lassen.
Ja.
Ne? Es gibt auch noch das Wort Sugarnei. Und das ist eine sehr gebrauchliche Variante, kann man nichts machen. Ne? Das ist auch nochmal so.
Ja. So. Der Norddeutsche sagt, das ist so.
Ja, die Vergangenheit kann man nicht kennen, aber nicht kann man kennen, aber nicht verändern.
So ist es.
Die Zukunft kann man verändern, aber nicht kennen. Und das ist doch eine tolle.
Und die Gegenwart, das ist der Zeitpunkt, wo du was tun kannst.
Das ist das, was du kontrollieren kannst.
Das sind so Gedanken auch aus dem Buddhismus. Finde ich schön.
Daher kommt, wir haben ja einen Zen-Buddhismus.
Genau.
Daher kommt das auch. Und damit sind die natürlich man würde aus unserer Sicht manchmal fast herablassend genügsam sagen. Mhm. Aber ich glaube, viele Japaner unterscheiden sehr wohl zwischen dem, was sie ändern können und dem, was sie dann halt eben nicht können in dem Moment. Und versuchen dann das Beste daraus zu machen. Mhm. Und diese Haltung finde ich eigentlich manchmal gar nicht so schlecht.
Mhm. Ja, die ist brillant. Das entspricht auch mal so meiner Haltung, was ich auch in der Beratung.
Ich bin da nicht so sicher. Mhm. Ich bin ja doch eher der Typ, der dann auch mal gerne kritisiert. Und etwas, was sich meiner Kontrolle entzieht, muss ich immer noch nicht gut finden und ich möchte es immer noch kritisieren.
Aber das hast du ja auch so gesagt. Das heißt nicht, dass du zum dritten Mal, das heißt nicht, dass du gut findest, überhaupt nicht.
Aber ich will es nicht einfach so akzeptieren, sondern ich würde dann schon dafür kämpfen, dass man es vielleicht ändert.
So, genau.
Und wie du musst im gucken, Krankenhaus zu sagen, mach doch dann bitte dies und das, ist psychologisch sinnvoll.
Genau. Du musst eben mal gucken, wo du deine Energie auch reinpackst. Wo macht es Sinn?
Ja.
So, es macht Sinn, dass wir langsam jetzt mal Schluss machen hier.
Ja.
Mann, du, also ihr kennt uns ja, ne? Ihr erinnert euch, wir kommen von bis hin zum japanischen Zen-Buddhismus, ein Ritt rund um die Vaterei.
Ihr habt jetzt fast ein halbes Jahr nichts gehört hier.
So, jetzt müsst ihr da durch.
Jetzt kriegt ihr die Breitseite.
Wir freuen uns auf euch. Auch gerne nächste Woche. Wir gucken, dass wir so langsam wieder reinkommen. Wie immer, ihr bleibt uns gewogen, empfiehlt uns gerne weiter, schreibt uns ganz viele Kommentare, liked uns, all diese Sachen, die man so macht, wenn man uns lieb hat. Mhm. Ja, wir haben euch lieb, freuen uns, dass wir wieder da sind. Bis nächste Woche, ne?
Ja, wir freuen uns, wenn es wieder heißt,
Psychologen beim Frühstück.
Bis dann, tschüss.